NDR Info. Forum am Sonntag.
Wenn wir nach vorne schauen, Geräte kurz zuklappen. Nur für 2 Minuten. Das gilt für alle. Ich möchte mich dreimal wiederholen. Geräte bitte zuklappen.
Wir machen hier gerade etwas für die Schülerzeitung und wir haben so einen Zettel von unseren Lehrern bekommen, wo solche Internetadressen draufstehen. Die können wir dann halt mit unserer Kamera-App auf dem iPad scannen und dann können wir halt auf diese Website.
Und ich habe euch drei verschiedene QR-Codes hier draufgepackt. Ihr seht da drunter auch mal die Webseitenadresse, ihr müsst die aber nicht eintippen. Ihr könnt diesen QR-Code mit eurem Gerät einscannen können. Wie machen wir das bei unseren Geräten? Das ist ja relativ einfach. Paul?
Praxistest Digitalpakt. Wie Schulen um eine gute Lösung ringen. Eine Sendung von Corinna Hennig im Rahmen der ARD-Themenwoche Zukunft Bildung.
Vierte Unterrichtsstunde in der 6. Klasse an der Hamburger Stadtteilschule am Heidberg. Die Schüler haben Tablets vor sich liegen. Die Tafel ist digital, ein sogenanntes Whiteboard. Die Aufgaben, die Klassenlehrer Michael Busch verteilt, gibt es allerdings analog, auf Papier. Torge und Leona sitzen zu zweit vor dem Tablet und notieren ihre Eindrücke von einer digitalen Schülerzeitung aus Hannover.
Politik. Ich finde aber, die erklären es gut.
Ist also eine gute Schülerzeitung.
Ja. Was machen die hier?
Podcast-Folge für die Ferien, Sommerkonzert, U18. Wahlen und mehr.
Es gibt eine neue Folge unserer Podcast.
Soll ich draufdrücken?
Nein.
Okay.
Obwohl.
Ja, guck.
Michael Busch, Lehrer für Englisch und Deutsch, arbeitet schon länger mit digitalen Medien im Unterricht. Seine 6. Klasse hat einen Medienschwerpunkt. Es gibt WLAN im Klassenzimmer. Die Tablets lagern immer einsatzbereit im Schrank.
Es geht also gar nicht darum, dass wir am Ende so eine Zeitung drucken, sondern wir wollen das Ganze am Ende als digitales Produkt erstellen, also als eine Webseite oder ein Blog. Das werden wir noch entscheiden gemeinsam, wie wir das dann machen. Wir gucken uns heute Beispiele an und ihr sollt diese...
Wer die Geschichte der Digitalisierung an deutschen Schulen erzählen will, der muss vor allem von Menschen wie Michael Busch erzählen. Engagierten Lehrern, die seit Jahren viel Freizeit opfern, um auf eigene Faust Unterrichtskonzepte mit digitalen Methoden zu ermöglichen. Und die deshalb vom Hype um den Digitalpakt Schule ziemlich unbeeindruckt erscheinen. Nach langem politischem Ringen war im Mai 2019 endlich klar, der Weg ist frei für den 5 Milliarden Euro Fördertopf vom Bund. Doch dann mussten in den Ländern erst die Förderrichtlinien erstellt werden und nun soll jede Schule ein Konzept einreichen, bevor das Geld fließt. Die Geschichte des Digitalpakts ist auch eine über verschlungene Verwaltungswege. Sie sind ein Grund dafür, dass WLAN, Endgeräte und Lerntools flächendeckend ihren Weg nur äußerst gemächlich in die Klassenzimmer finden. Außer da, wo sich Lehrer freiwillig engagiert haben.
Also letztes Jahr, da haben wir sehr viel mit den iPads gearbeitet und jetzt auch. Und ich finde das eigentlich voll cool, weil man kann halt einfach viel entdecken in der Technik.
Wir können uns halt eine Mathe-App herunterladen und dann uns da einloggen, aber das ist halt, müssen wir halt nicht.
Drei Tische weiter beugen sich Astan, Ebru und Rabea, 11 Jahre alt, zu dritt über ein Tablet. Medienaffin sind eigentlich alle Kinder hier. Gleich zu Beginn der Stunde klingelt versehentlich ein Handy. Viele sind stolz auf ihren eigenen Instagram-Account. Die App-Nutzung motiviert sie ganz offenbar zum Lernen.
Also es ist ganz selten, dass wir es mit der Tablet machen. Normalerweise machen sie es halt immer mit einem Smartboard oder mit einem Tablet und deswegen.
Zum Beispiel sind hier jetzt drei Antworten, die man wählen kann. Zum Beispiel, ich drücke jetzt auf die und drücke dann auf Abschicken. Das ist dann halt.
Das ist richtig halt. Und dann kommt dieses Geräusch. Und
wenn man alle Aufgaben richtig hat, dann kriegt man einen Stern.
Ja, und dann kriegt man halt einen Stern und eine Münze.
Lisa Kriebitsch teilt sich die Klassenleitung mit Michael Busch. Vor allem im Matheunterricht setzt sie viel auf die Lern-App, die ihr unmittelbar den Lernstand jedes Einzelnen zurückmeldet.
Ich bin so ein bisschen Auffassung, dass es verschiedene Lerntypen gibt und ich stelle meistens meinen Schülern die Auswahl, ob sie eben mit den digitalen Medien arbeiten wollen in der Arbeitsphase oder mit Arbeitsblättern. Und wir nutzen tatsächlich oft Betamax. Das Gute bei Betamax ist, dass ich dann gleich sehen kann, welche Schüler wie viel Wissenslücken haben. Und das ist natürlich für mich dann zur Überprüfung ja total einfach und vor allem auch effektiv, dass ich dann gleich den Schülern neue Aufgaben geben kann.
Rund 80% ihrer Schüler, schätzt Lisa Kriebitsch, arbeiten lieber mit digitalen Medien. Trotzdem findet sie für den Unterricht nicht immer, was sie braucht.
Ja, ich hätte tatsächlich gerne die Bücher digital, aber die finde ich nicht immer digital. Also momentan mache ich, wenn ich mit dem Buch arbeite, mache ich ganz oft ein Foto und dann schicke ich mir das über die E-Mail-Adresse und haue dann das Bild an das Smartboard.
Welche Quellen, welche Methoden, welche Tools gibt es überhaupt? Lisa Kriebitsch und andere Lehrer treffen sich immer wieder nach Unterrichtsschluss, um diesen Fragen nachzugehen. Ihr Kollege Michael Busch muss dazu kaum noch Überzeugungsarbeit leisten. Er organisiert Fortbildungen für die Lehrkräfte mit externen Referenten direkt im Schulgebäude.
Das hat eben den Vorteil, dass sie unter den, sagen wir mal, Vorortbedingungen arbeiten können, dass sie tatsächlich mit der Technik arbeiten, die sie dann auch im Alltag haben. Und dass zum Beispiel Wegzeiten entfallen, dass man direkt im Anschluss an den Unterricht sich in einer Gruppe treffen kann, wo auch ein Austausch über die reine Fortbildungszeit hinaus möglich ist.
Und dabei diskutieren die Kollegen und Kolleginnen durchaus auch über Grundsätzliches.
Also ich denke, dass es halt immer dieser Inhalt im Vordergrund stehen muss, ne? Und eben nicht diese Medienkompetenz. Die Medienkompetenz ist ein Zusatz.
Ich finde auch deine Aussage über die Medienkompetenz gar nicht so richtig, weil ich nämlich finde, dass Medienkompetenz genauso wichtig ist wie mathematische Kompetenz oder Deutschkompetenz. Und es gibt Stunden, die unterrichte ich einfach so, dass der Inhalt dabei nicht besonders weit kommt, aber die Medienkompetenz dabei weiterkommt.
Wenn es darum geht, wie lernen Schüler besser, dann muss der zusätzliche Nutzen der digitalen Endgeräte für die Lernleistung der Schüler, der Beweis muss noch erbracht werden. Ich persönlich sehe nicht nur positive Effekte. Ich glaube auch, dass wir aufpassen müssen, nicht alles, was digital ist, für gut zu befinden. Denn die digitale Welt, die haben sie häufig auch schon außerhalb der Schule.
Meint der stellvertretende Schulleiter Carsten Heinrich. Trotzdem hat die Stadtteilschule am Heidberg einen klaren Schwerpunkt gesetzt. Nicht alle Klassen haben eigene Tablets, aber es gibt Leihgeräte und es gibt den Willen zum digitalen Weg.
In Hamburg haben wir ja das Glück, dass wir ein selbstverantwortetes Schulbudget haben. Und die Schule entscheidet dort in diesem Rahmen selbst, wo sie ihre Mittel als Schwerpunkte einsetzt. Und wir haben deshalb zum Beispiel relativ viele iPads anschaffen können. Dafür haben wir andere Sachen nicht anschaffen können.
Statt des Mathe-Arbeitsbuchs zum Beispiel wurde dann die Lizenz für die App gekauft. Und die Schule hat von einer Entwicklung profitiert, die manche auch kritisch sehen.
Gerade im digitalen Bereich gibt es viele Firmen und Stiftungen, die Mittel zur Verfügung stellen, sodass man dann als Schule auch über Drittquellen dann an seiner Ausstattung arbeiten kann. Das haben wir auch gemacht und große Schulen haben mehr Möglichkeiten als kleine Systeme, ihre Mittel kreativ für ihre Schulzwecke einzusetzen.
Schulen in Hamburg sind in der Regel gut dran. Denn eine grundlegende Voraussetzung ist hier flächendeckend geschaffen. Alle sind an das Glasfasernetz angeschlossen. Knapp die Hälfte aller Unterrichtsräume ist schon mit digitalen Tafeln ausgestattet. Jetzt, mit dem Digitalpakt, lautet das nächste Etappenziel WLAN in allen Klassenräumen. Und streng genommen kann digitaler Unterricht erst dann wirklich beginnen, sagt Ariane Ahring, die beim Schulbuchverlag Cornelsen den Außendienst leitet.
Um mit einem interaktiven Schülerbuch wirklich digital im Unterricht zu arbeiten, braucht es zweierlei. Es braucht in der Hand jedes einzelnen Schülers ein Endgerät. Zum Zweiten braucht es aber auch eine Bandbreite im Klassenraum, die es ermöglicht, auch Audio- und Videodateien durch jeden einzelnen Schüler zeitgleich im Zugriff zu haben. Und wir sprechen hier von einer Bandbreite von 50 bis 100 Mbit, die die Schule zur Verfügung stellen muss.
Von diesem Szenario sind viele Regionen in Deutschland allerdings noch weit entfernt. Zwei Drittel aller Schulen haben kein schnelles Internet und WLAN in den Klassenräumen. An jeder dritten Schule gibt es keine dienstlichen PCs für die Lehrer. Vor allem der Osten landet bei Erhebungen zur digitalen Ausstattung immer wieder auf den hinteren Plätzen. Und manche Schulen kommen erst im Jahr 2024 zum Zuge. Der Förderzeitraum des Digitalpakts erstreckt sich über die nächsten 5 Jahre. Das Sportgymnasium in Schwerin soll im kommenden Jahr vom Geld aus der Bund-Länder-Vereinbarung profitieren. Es gehört nicht zu den ersten Schulen in Mecklenburg-Vorpommern, den sogenannten Starterschulen. Als Schulleiter Thorsten Westphal die Liste der Schulen sah, intervenierte er trotzdem und konnte die Entwicklung zumindest um ein paar Monate beschleunigen, erzählt er.
Naja, also wünschen kann man sich ja viel. Ich bin der Meinung, das ist so ein typischer norddeutscher Standpunkt, nicht lange schnacken, sondern machen. Dass wenn wir halt eben unsere Vorstellung und Wünsche durch das Bildungsministerium nicht so umgesetzt sehen, wie wir uns das wünschen, dass wir da eben in Eigeninitiative gehen.
Dazu gehört zum Beispiel auch ein Sponsorenlauf, den die Schule mal organisiert hat, weil die Haushaltsmittel für Hardware bislang nicht ausreichten. Vom Erlös konnte Thorsten Westphal Beamer und digitale Tafeln anschaffen. Mittlerweile sind immerhin 10 Klassenräume damit ausgestattet. Schnelles Internet allerdings gab es lange nicht an der Schweriner Schule. Das Problem: Für den Breitbandausbau sind die Kommunen zuständig. Das Geld aus dem Digitalpakt darf ausdrücklich nicht dafür verwendet werden. IT-Lehrer Erik Fiedler allerdings hat vor wenigen Wochen erfahren, die Voraussetzungen sind offenbar längst da.
Ja, es ist angeblich so, dass ein Glasfaseranschluss vorhanden ist, aber ist eben nicht geschaltet, ist nicht aktiv derzeit. Ich weiß nicht, wie die Strukturen nach außen hin sind, wer wirklich zuständig ist und welche Pläne es da gibt.
Erik Fiedler und sein Schulleiter wären froh, wenn es ein bisschen mehr Navigation von oben gäbe. Zum Beispiel bei der Anschaffung der Geräte.
Da wüsste ich nämlich gar keinen Anknüpfungspunkt, wo man mal schauen könnte, also welche Hardware ist denn konkret zur Verfügung, welche Vor- und Nachteile hat das. Das ist noch mehr vielleicht als irgendwie Softwareausstattung und Apps, basiert noch mehr auf individueller Erfahrung und Hörensagen als auf deutlichen Empfehlungen.
Auch Erik Fiedler ist einer dieser Lehrer, von denen der Digitalpakt sich ernährt. Der viel Zeit in ein System steckt, um das heftig politisch gestritten wurde, dessen Ausarbeitung lange von ideologischem Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern blockiert wurde. Jetzt arbeitet er mit Kollegen am Medienbildungskonzept, das den Anträgen auf das Geld aus dem Digitalpakt zugrunde liegen muss. Also, Ziele stecken, passende Unterrichtsszenarien erarbeiten, gucken, was man dafür braucht. Dann erst den Wunschzettel schreiben.
Das ist auch die Intention des Medienbildungskonzeptes, dass man eben nicht zuerst über die Technik nachdenkt, weil dann fallen einem natürlich 1000 Sachen ein, die man gerne hätte, sondern es ist genau umgedreht, man soll sich erst über den Unterricht Gedanken machen und daraus Schlussfolgerungen ziehen, was brauche ich dafür.
Völlig richtig, findet Erik Fiedler das Prinzip. Und trotzdem, beim Aufbruch ins Digitalzeitalter praktizieren Deutschlands Schulen eigentlich gerade Pädagogik im Schneeballsystem. Klare Vorgaben, welche Ausstattung, welche didaktischen Vorhaben künftig Standard sein sollen und vor allem warum, die gibt es nicht. Dabei ist die Wissenschaft längst dabei, wichtige Erkenntnisse hervorzubringen.
Interessant ist, dass die Forschungen zum Bereich von digitalen Medien in den letzten Jahren rasant zugenommen haben.
Klaus Zierer ist in Deutschland einer der wichtigsten Bildungsforscher. Zusammen mit dem Neuseeländer John Hattie wertet er regelmäßig eine Vielzahl von internationalen Untersuchungen aus. Zuletzt waren es rund 80.000 Einzelstudien und 1.400 Meta-Analysen. Die Forscher klassifizieren, welche Faktoren zum Gelingen von gutem Unterricht beitragen, anhand von Effektstärken.
Was sicherlich wichtig ist, wenn man mal auf diese Daten schaut im ersten Blick, dass wir feststellen können, dass über alle Digitalisierungsfaktoren hinweg keine durchschlagenden Effekte zu erzielen sind. Der durchschnittliche Effektstärke von allen Faktoren, die wir haben, liegt bei 0,4. Wenn ich jetzt die ganzen Digitalisierungsfaktoren zusammennehme, komme ich bei einer Effektstärke raus unterhalb dieser 0,4. Das bedeutet in der Konsequenz, dass diese ganzen digitalen Technik nicht für sich alleine wirkt.
Das heißt, viel entscheidender als der technische Zugang sind nach wie vor die Lehrkräfte, ihre professionelle Haltung, das Wissen darum, wann welche Medien überhaupt Sinn machen. Beispiel PowerPoint-Präsentationen.
Das Kernergebnis aus der Forschung ist auch, dass häufig Lehrpersonen diese PowerPoint nur als Ersatz verwenden für die klassische Tafel und Kreide. Jetzt könnte man sagen, okay, dann macht man den Ersatz. Das Problem dabei ist aber dann sogar, dass wenn man diese Medien falsch einsetzt, die Effekte sogar negativ werden können. Und auch das können wir bei PowerPoint feststellen, dass Lehrpersonen schneller sprechen, während sie PowerPoint einsetzen, dass sie die Folien notorisch überlasten und die Lernenden damit auch überfordert werden. Punkt, Punkt, Punkt.
Und es ist viel los in den Schaufenstern der bunten Digitalweltbildung. Der Cornelsen Verlag hat gerade eine App entwickelt, bei der man sich mit Hilfe einer einfachen Virtual Reality Brille im 360-Grad-Modus durch verschiedene Klimawandelszenarien klicken kann. Ob solche Apps die Schüler auch über die anfängliche Attraktivität hinaus besser lernen lassen, versuchen die Entwickler anschließend in Testklassen zu ermitteln, erzählt Cornelsen-Mitarbeiterin Katja Loddo.
Wir haben auch mal eine App gemacht über das Verdauungssystem. Also da konnten die Schüler durch das Verdauungssystem reisen, also waren sozusagen in der Rolle eines Sandwiches, das gegessen wurde und durch den Verdauungstrakt durchgeführt wurde. Und das war natürlich unfassbar, wie die Kids wirklich Spaß dabei hatten. Das war wirklich toll. Aber uns interessiert dann, deswegen bleiben wir zum Beispiel auch dann häufig über einen längeren Zeitraum in den Klassen, können die auch dann darüber hinaus irgendwann wirklich konstruktiv und gut damit arbeiten und lernen die eben auch wirklich was dabei.
Da, wo Schulen bereits mit WLAN arbeiten können, preisen Lehrer und Schüler die Vorzüge der digitalen Lernstandserhebung. Weil Schüler anonym klicken können mit einem einfachen Umfragetool, sind die Erkenntnisse viel aussagekräftiger, meint auch Luca, Oberstufenschüler an der Auguste-Viktoria-Schule in Flensburg.
Meistens, wenn wir eine Unterrichtseinheit abgeschlossen haben vor einem Test, dann haben wir dort auch Umfragen, die wir dann beantworten und dann gucken wir an, wie so die Klasse abschneidet, dass wir nochmal, wenn wir sehen, oho, da wurde eine falsche Antwort sehr oft angeklickt, dass nochmal dazu Fragen geklärt werden und so weiter und so fort. Vielleicht sind das auch Sachen, die einem im Unterricht dann gar nicht aufgefallen sind, dass man sie nicht richtig verstanden hat, aber so sieht man das nochmal und wird das nochmal erklärt.
Viele Lehrer bauen gerade in den Naturwissenschaften auf digitale Werkzeuge. Es geht um räumliches Sehen zum Beispiel, um 3D-Animationen, darum Experimente zu zeigen, die im Klassenzimmer nicht möglich sind. Achim Käfnetara ist stellvertretender Schulleiter an der Elisabethenschule in Frankfurt am Main. Für ihn liegt der Vorteil digitaler Tools auf der Hand.
Ganz klar die Aktivierung der Schüler und das Explorieren und das Ausprobieren. Wenn man das Ganze durchführt mit Bleistift und Papier, die werden wahnsinnig. Wenn sie gerade in der Geometrie jedes Mal wieder das ausradieren und wieder neu ansetzen, beim 10. Anlauf verlieren die ihre Lust. Hier ist das alles kein Problem, da gibt es eine Redo-Funktion, sie merken, sie kommen nicht weiter und sie probieren es dann auf einem anderen Weg.
Doch wie kommen die Tools und Konzepte in die Klassenzimmer? Es gibt wirklich viel im Internet und wer sich auskennt, findet schnell Material, auch wenn das nicht immer das Nutzerfreundlichste ist. Open Educational Resources zum Beispiel, also Inhalte in freier Lizenz. In Hamburg etwa gibt es das Digital Learning Lab, eine Plattform, auf der Lehrer erprobte Unterrichtsszenarien austauschen. Doch da, wo eine Kombination aus gedrucktem Buch und digitalem Arbeitsbuch als Standardlösung genutzt werden könnte, stößt das System noch an seine Grenzen. Mit den Schulbuchverlagen muss zum Beispiel über Lizenzen verhandelt werden.
Wir haben bei den Schülerbüchern zwei Varianten. Das E-Book, das ist also die PDF-Fassung des gedruckten Buches. Und wir haben ein interaktives Schülerbuch, das M-Book, das inzwischen auch in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen zugelassen ist, genehmigt ist und damit auch in dem Schulbuchkatalog verankert ist.
Sagt Ariane Ahring vom Cornelsen Verlag. Das Problem ist bislang oft ein juristisches, weil Schülerdaten ein sensibles Gut sind. Eine Cloud, eine geschützte Plattform für Unterrichtsinhalte und Verwaltung wäre eine Lösung, an der in Deutschland seit Jahren gearbeitet wird. Mit kuriosen Auswüchsen. Es gibt ganz verschiedene Netzwerke und Systeme für Dateiablage und Unterrichtsmanagement, teils von kommerziellen Anbietern, teils in freier Lizenz. iSurf, Moodle, It's Learning heißen sie. Und daneben basteln die meisten Bundesländer an ihrem jeweils eigenen Modell. Das bringt das Prinzip des Bildungsföderalismus so mit sich. Das Bundesbildungsministerium warf trotzdem vor 3 Jahren schon die Idee einer deutschlandweiten Lösung in die Runde und unterstützt seitdem die Entwicklung einer Schulcloud mit Forschungsgeldern, realisiert durch das privat finanzierte Hasso-Plattner-Institut HPI. Rund 3 Dutzend Lehrkräfte und Schulleiter sitzen in der Aula der Schillerschule in Hannover zusammen, um sich über ihre Erfahrungen mit der Schulcloud auszutauschen. 120 Schulen testen die HPI-Cloud mittlerweile. Sie alle gehören zu einem Netzwerk von Schulen mit naturwissenschaftlichem Profil. Auch Achim Käfnetara aus Frankfurt ist dabei, der die Cloud voller Begeisterung nutzt. Um sich lange Verwaltungswege zu sparen, hat seine Schule das WLAN kurzerhand in Eigenregie aufgebaut.
Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben das WLAN installiert, haben uns für die Schulcloud angemeldet, haben ein paar Dinge ausprobiert und dann haben wir den Schulträger eingeladen und haben ihm das gezeigt. Da hat er gesagt, super, jetzt haben wir endlich mal eine Vorstellung davon, was man mit WLAN anfangen kann.
Da war sie wieder, die Eigeninitiative Einzelner, die sich von politischen Verwerfungen und Verwaltungsvorschriften nicht ins Bockshorn jagen lassen. Aus verschiedenen Fächern hat Achim Kevnetara praktische Beispiele mitgebracht, die sich in die Plattform integrieren lassen.
Das ist ein Thema, das Fadenpendel. Dort startet plötzlich ein Experiment. Jetzt können die Schüler selber explorieren, wie hängt eigentlich die Schwingungsdauer dieses Pendels, das sie dann mit der Stoppuhr messen, davon ab, wie schwer das Pendel ist, wie lang das Pendel ist und so weiter. Bis hierhin würde man als Physiklehrer das Experiment immer live durchführen. Insofern, warum machen wir das Ganze? Ich kann hier etwas verändern und das kann ich live nicht. Jetzt lassen wir das Pendel mal auf dem Mond schwingen. Und jetzt lassen wir gleich das Pendel mal auf dem Jupiter schwingen. Ja, das heißt, ich kann hier.
Die meisten Lehrer, die zum Schulcloud-Treffen gekommen sind, haben mehrere Netzwerke und Plattformen ausprobiert. Entscheidend für sie ist vor allem, dass alles integriert ist. Dass Schüler kollaborativ arbeiten können, also gemeinsam zeitgleich an einem Dokument schreiben etwa, das dann auf dem elektronischen Whiteboard sichtbar ist. Und dass es eine Benutzeroberfläche gibt, in der fertige Konzepte einfach per Drag and Drop direkt in den Unterricht eingebaut werden können.
Und diese ganze interaktive Übung, die gibt es bereits irgendwo. Und in der Regel kann man da auf diese fertigen Animationen zugreifen. Und was ich hier mache, ich kopiere einfach nur den Code, setze ihn rein, fertig ist es.
Achim Kevnetara und seine Kollegen an den anderen Pilotschulen würden die Schulcloud gern auch in Zukunft nutzen. Die Plattformen der einzelnen Bundesländer ließen sich zumindest technisch damit kombinieren. Eine gemeinsame Cloud für Unterrichtsszenarien und dazu die jeweilige Landeslösung als Verwaltungsnetzwerk. Doch die Förderung für das HPI-Projekt läuft 2021 aus. Wie es weitergeht, weiß noch niemand. Vor allem aber, eigentlich ist das Ganze nur als Forschungsprojekt angelegt. Während Niedersachsen und Brandenburg auch langfristig mit der Schulcloud kooperieren wollen, wehren sich andere Länder heftig gegen eine solche Lösung. Es widerspricht nun mal dem Prinzip der Bildungshoheit der Länder. Außerdem kommen die Datenschützer in jedem Bundesland zu anderen Ergebnissen in der Frage, ob Schülerdaten in der Cloud ausreichend geschützt sind. Deshalb finden die digitalen Angebote der Schulbuchverlage noch nicht standardmäßig den Weg in die Plattformen, auch nicht in die Schulcloud. Ariane Ahring vom Berliner Cornelsen Verlag sieht noch einen langen Weg vor sich.
Ich weiß nicht, ob Sie die Vorgaben der einzelnen Länder hinsichtlich Umgang mit Daten von Schülern kennen. Wir auch nicht, weil es gibt sie noch nicht. Es ist so, dass hier auch die Ministerien erstmal in Vorleistung gehen müssen. Wir erarbeiten sehr gerne gemeinsam mit den Bildungsministerien Zugangslösungen und Wege, aber es gibt keine Verallgemeinerungen.
Viele Fragen sind noch offen bei der Digitalisierung der Schulen in Deutschland. Und es sieht nicht so aus, als ließen sie sich so schnell klären. Wird das Urheberrecht gewahrt, wenn die Schüler Materialien auf ihren eigenen Geräten zu Hause nutzen, wie es in Hamburg vorgesehen ist? Kann man einen datenschutzkonformen Messenger-Dienst installieren? Wie lässt sich der Einfluss von Firmen in Schach halten, die die Schulen ausstatten? Was passiert in 5 Jahren, wenn das Fördergeld aufgebraucht ist und viele Geräte schon wieder veraltet sind? Vor allem eine Frage aber treibt fast alle um. Vom Schulleiter Thorsten Westphal aus Schwerin bis zur Lehrerin Katharina Riedmüller aus Münster. Wer kümmert sich um die Hardware, um Updates und Reparaturen, die bisher meist engagierte Lehrer übernehmen?
Die ganze Wartung und Pflege. Es ist also so, dass der Schulträger dafür verantwortlich ist. Rein spekulativ ist die Frage, selbst wenn der Schulträger diese zusätzlichen Mittel hat, gibt es die Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt, die sich dann auf die offenen Stellen, die dann ja ausgeschrieben werden, überhaupt bewerben können.
Wir brauchen einen IT-Hausmeister oder wie auch immer man das nennt. Und das wäre mein Hauptwunsch an diesem Digitalpakt, dass man da eine neue Struktur schafft und damit diese ganze technische Frage ein bisschen in den Hintergrund rückt für uns als Schule und wir uns mehr auf Unterrichtsentwicklung und eben die Entwicklung von tollen Ideen, wie man mit diesen Supermedien jetzt einfach schönen Unterricht machen kann.
NDR Info, Forum am Sonntag. Praxistest Digitalpakt. Wie Schulen um eine gute Lösung ringen. Eine Sendung von Corinna Hennig im Rahmen der ARD-Themenwoche Zukunft Bildung. Technik Florian Teichmann. Regie Sabine Korbmann. Redaktion Verena Gonsch.
NDR Info.